Manchmal frage ich mich, was Menschen bewegt, sonntagsmorgens in den Gottesdienst zu gehen. Sonntagsmorgens um 9:30. Wir leben hier im Rhein-Main-Gebiet, in einem Gebiet, was voll ist von Attraktionen. Warum soll man dann sonntagsmorgens in die Kirche gehen? Man könnte auch ein Stündchen Tennis spielen, bei dem Wetter jetzt vielleicht nicht, oder ins Fitnessstudio gehen. Man könnte einfach gemütlich im Bett liegen bleiben. Das wäre ja auch was Schönes. Das Spannende ist, das war in biblischen Zeiten nicht anders. Rom und Korinth waren Städte, die blühend waren, weltoffen waren, voll von kulturellen Angeboten, voll von spannenden Menschen, High Society, edle Clubs, alle möglichen Attraktionen. Es gab da alles, was das Herz begehrt. Und es war kein Problem, sich in diesen Städten die Fülle des Lebens zu genießen und dabei noch großstädtisches Flair zu atmen. Beim Stöbern in einer theologischen Bibliothek fiel mir durch Zufall eine Dissertation in die Hände, die genau diese Frage untersucht hat. Und zwar an urchristlichen Gemeinden. Und die Autorin fragte sich, warum sind Menschen eigentlich damals in die Gemeinden gegangen, in die Gemeinden von Korinth und von Rom? Warum haben sie sich eigentlich einer schrägen kleinen Sekte angeschlossen, deren Anführer den schmählichsten und peinlichsten aller möglichen Verbrechertote gestorben ist? Bevor ich Ihnen die Antwort verrate, sei gesagt, sie ist nicht von einer reißerischen Gemeindeaufbaubewegung gesponsert worden. Sie ist auch nicht nach einem Interview mit einem der Niederhöchstädter Pastorinnen oder Pastoren entstanden, sondern sie stand in einem total langweiligen Buch, das erschienen ist in der Reihe Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Band 178. Da stand drin, das Erfolgsrezept christlicher Gemeinden, urchristlicher Gemeinden, war ihre Gastfreundschaft. Und sie zeigte sich vor allen Dingen in drei Punkten. Erstens, in der Offenheit allen Fremden und allen Nichtchristen gegenüber. In keinem Verein in Rom oder in Korinth konnte man einfach so reinkommen, das Angebot ausprobieren, sondern man musste normalerweise irgendwelche langatmigen und komplizierten Aufnahmeriten über sich ergehen lassen. Also man konnte einfach kommen, da sein, schauen und das tat den Menschen offensichtlich gut. Zweitens, wer in eine Gemeinde kam, der wurde nicht nur willkommen geheißen, sondern der wurde gleich in ein lebendiges Netzwerk integriert. Man war drin. Man war drin im Informationsfluss, man hatte plötzlich Menschen, die sich um einen kümmerten, die Anteil nahmen, die halfen. Kurz, man fand Freunde, man fand Familie, man fand Heimat und man hatte binnen kürzester Zeit wirklich ein Zugehörigkeitsgefühl. Und drittens, die Offenheit brach mit einem gesellschaftlichen Tabu, weil eben nicht nur Angehörige einer bestimmten Schicht willkommen geheißen wurden, sondern ganze Häuser in die Gemeinde aufgenommen wurden. Und das war einerseits revolutionär und schloss wirklich konsequent an dem an, was Jesus gemacht hat, dass er sich eben allen Menschen zugewandt hat und nicht nur seinesgleichen. Das war aber auch andererseits in praktischen Dingen total problematisch, denn da saß plötzlich die High Society neben dem Sklaven und dem Diener. Stellen Sie sich einfach vor, Ihr Nachbar ist nicht so wie Sie. Der Mensch, der jetzt gerade neben Ihnen sitzt, ist nicht so wie Sie, sondern ist Junkie, ist Punker, ist Alki, kommt vielleicht in zerrissenen Klamotten, duftet nicht ganz so wohlparfümiert. Das würde uns, glaube ich, nicht so ganz einfach fallen. Und das fiel auch damals den urchristlichen Gemeinden nicht so ganz leicht. Die Frage ist, was ist eigentlich der Ursprung von Gastfreundschaft? Mit Gastfreundschaft assoziieren wir ja normalerweise einen schön gedeckten Tisch, leckere Speisen und Getränke, interessante, inspirierende Gesprächspartner, kurz sowas wie einen vergnüglichen, unterhaltsamen Abend mit vielen schönen Eindrücken und in einer tollen Atmosphäre. Die Wurzeln von Gastfreundschaft liegen aber in einem ganz anderen Bereich, und zwar im Umgang mit Fremden. Sie reichen zurück in eine Zeit, wo jeder Fremde sowas wie eine existenzielle Bedrohung darstellte. Da kommt plötzlich irgend so ein Typ auf ihre Hütte oder auf ihr Zelt zu und sie wissen nicht, meint der Mensch es gut oder meint er es nicht gut. Das heißt, Gastfreundschaft hat immer was damit zu tun, dass ich das Gefühl der eigenen Angst, der eigenen Unsicherheit gegenüber einem Fremden, einem Unbekannten überwinden muss. Bei uns ist das jetzt nicht mehr ganz so stark ausgeprägt, aber trotzdem, der Umgang mit dem Fremden, der Umgang mit dem Unwillkommenen, das ist der Kern von Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft war und ist zu allen Zeiten eine echte menschliche Leistung. Was ist nun christliche Gastfreundschaft? Es gibt da zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wir sind Gastgeber für Gott. Und der zweite Aspekt ist, Gott ist Gastgeber für uns. Fangen wir mal mit dem ersten an. Wir sind Gastgeber für Gott. Vielleicht erkennen Sie diese Erzählung von Abraham, wo Abraham in seinem Hain in Mamre sitzt und ihm drei Männer erscheinen. Und diese Szene zeigt ganz toll, finde ich, das Wesen christlicher Gastfreundschaft. Abraham hat keine Ahnung, wer diese Männer sind. Wie gesagt, man musste immer damit rechnen, dass da irgendwelche schrägen Gestalten kamen, die es gerade nicht mit einem gut meinten. Und dennoch holt er mit absoluter Selbstverständlichkeit etwas zu essen und zu trinken und sorgt für Gastlichkeit. Und in der Bibel steht, er beugt sich vor ihnen zur Erde, als begrüße er Gott in ihnen, ohne es auch nur zu ahnen. Und als die Speisen dann tatsächlich aufgetragen werden, sitzt Gott tatsächlich mit Abraham zu Gast, weil diese drei Männer nämlich Engel sind. Es ist fast sowas, diese Szene ist fast sowas wie ein Abendmahl, nur mit vertauschten Rollen. Denn Gott schmeckt und sieht, wie freundlich Abraham ist. Und dass Gott als Gast zu uns kommen könnte, das bleibt seitdem im Gedächtnis von Juden und Christen. Benedikt von Nursia, der Gründer des Benediktinerklosters, macht diese Erfahrung zur Regel und er schreibt, alle Gäste, die kommen, sollen wie Christus aufgenommen werden. Denn er wird sagen, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und wer Gastfreundschaft so versteht, der merkt sehr schnell, dass sie eine ganz spirituelle Angelegenheit ist. Da geht es nicht nur einfach darum, irgendwie schöne Speisen oder sowas aufzutragen, sondern es geht darum, Gott im anderen willkommen zu heißen. Ein gastfreundlicher Mensch im Christlichen rechnet damit und vertraut darauf, dass einem im Nächsten Christus begegnet. Und darum ehrt man auch einen Gast. Man ehrt den verborgenen Christus im anderen. Zweiter Punkt, Gott ist Gastgeber für uns. Auch das gehört zur Gastfreundschaft dazu. Es gibt von Gerold Vorländer ein schönes Buch, darin heißt es, das heißt, Ehrung kommt vor Bekehrung. Und das drückt so diesen zweiten Gedanken zum Thema Gastfreundschaft aus, der sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Gott ist Gastgeber für uns Menschen. Es ist so eine der Zukunftsvisionen, dass Gott am Ende der Zeiten uns den Tisch deckt und mit uns zusammen ein riesiges Fest feiert. Und überhaupt scheint die Ewigkeit ein einziges Fest zu werden für die, die das wollen. Das ist aber auch alltäglicher Bestandteil von Jesu Wirken. Es sind ganz viele Szenen in der Bibel davon, die erzählen davon, dass Jesus zusammen mit Menschen am Tisch sitzt und interessanterweise bekehren sich da ganz oft die Menschen. Jesus isst und trinkt mit den Menschen, er feiert mit den Menschen, er schafft eine Atmosphäre bedingungsloser Gastlichkeit. Und gerade weil es bedingungslos ist und gerade weil er in diesen Situationen seine Liebe schenkt, deswegen verändern sich Menschen und neues, verändertes Leben wird geboren. Zwei Dinge sind mir dabei wichtig. Erstens, unser Leben ist ein Fest. Darauf zielt es eines Tages, aber das gilt auch schon ein bisschen für unser Leben hier. Meine Kinder waren, als sie klein waren, ausgesprochen feierlustig. Und ich entsinne mich an eine Situation, wo ich gerade mit meinem Theologieexamen fertig war, völlig erschöpft und meine Söhne sich in den Kopf gesetzt hatten, eine riesige Halloween-Party zu veranstalten. Die waren da noch so, weiß nicht, 10 oder, also jedenfalls in einem Alter, wo das für mich nicht folgenlos war. Und ich stöhnte im Geiste und dachte nur an das ganze Chaos und an die viele Arbeit, die da auf mich zukam. Sie suchten tagelang Rezepte für Gruselpuddings und Blutsoßen und ich weiß nicht was heraus und schrieben Einladungen und bestellten Verkleidungen und alles Mögliche. finde, Kinder sind manchmal ein bisschen mehr am Leben dran als wir Erwachsenen. Diese Lust zu feiern, diese Lust am Leben, das ist kein überflüssiger Luxus, sondern das ist ein absolut gottgemäßes Leben, was uns ein Stück weit auf die Ewigkeit vorbereitet. Gott ist ein gastfreundlicher Gott und nichts ehrt den Gastgeber mehr, als wenn die Gäste die Gastfreundschaft tatsächlich auch annehmen und genießen. Es ist eine verrückte Vision, aber lassen Sie sich mal auf der Zunge zergehen. Vielleicht stehen wir eines Tages vor Gott und wir werden nicht für unsere Missetaten gerichtet, sondern für all die Vergnügungen, die Gott uns zum Genießen gab, aber die wir nicht genossen haben, die wir ausgeschlagen haben. Deine Kirche, die Gastfreundlichkeit Gottes ernst nimmt, wird versuchen, Räume zu schaffen, in denen die Schönheit und die Feierlichkeit des Lebens zum Zuge kommt. Denn dadurch verweist sie auf Gott, der Menschen zum Fest des Lebens einladen will. Zweiter Punkt. Menschen bekehren sich nicht nur in Großveranstaltungen und nicht nur in Gottesdiensten, sondern vor allen Dingen durch die persönliche Begegnung. Zum Beispiel bei Jesus am Tisch. In den ersten Gemeinden waren es die offenen Häuser, in die man zu jeder Zeit Leute mitbringen konnte. Die ersten Christen suchten ständig natürliche Anknüpfungspunkte, wo sie im Alltag Begegnungen hatten mit Nichtchristen und sie luden diese Menschen dann ein. Sie waren offen und gastfreundlich und luden die Menschen in ihre Hausgemeinschaften mit ein. Und dort erfuhren die Neuen Freundlichkeit, Zuwendung, Gastfreundschaft. Und sie machten eine Grunderfahrung des Glaubens, nämlich dass Gott freundlich ist, voller Zuwendung ist und ein Gott der Gastfreundschaft ist. Wir haben das vorhin schon angedeutet. Es hat uns in unserer Partnergemeinde in Nairobi, als wir jetzt in Afrika waren, tief berührt, wie die Menschen uns, die Gäste, mit aller Aufmerksamkeit bedacht haben, die man sich nur vorstellen konnte. Manchmal haben die Gastgeber selbst in ärmlichen Verhältnissen gelebt, aber dann gaben sie eben von dem wenigen, was sie haben, immer noch das Beste für uns und das haben wir gespürt. Selbst die Menschen in den Slums, die nun wirklich gar nichts hatten, denen war es ein Anliegen, uns zu bewirten mit Tee und mit Milch, mit Mandazis. Und es zeigt nicht nur etwas von der Freundlichkeit der Menschen, das zeigt auch etwas von dem tiefen Glauben der Menschen, der ihr Herz verändert hat. Wir haben als Gemeinde ein Jahr der Herzlichkeit ausgerufen, weil wir überzeugt sind, dass wir in der Herzlichkeit noch wachsen können. Auch wenn uns ganz oft zurückgemeldet wird, dass wir dass neue Menschen unsere Herzlichkeit wahrnehmen. Aber ich glaube, man kann trotzdem noch lernen. Und wer selbst schon mal Herzlichkeit erfahren hat, weiß, wie unendlich gut die Anwesenheit von herzlichen Menschen tut. Es mag sein, dass der ein oder andere jetzt sagt, ja, mir ist das aber nicht in die Wiege gelegt. Ich komme aus Norddeutschland und da sind die Leute vielleicht alle ein bisschen reservierter oder so. Egal, wir fangen dann halt auf unterschiedlichen Niveaus an, aber wir können uns alle noch ein bisschen steigern. Ich lese Ihnen mal vor, was wir als Definition von Herzlichkeit in unserer Gemeindephilosophie gesagt haben. Dort steht: Liebevolle Beziehungen sollen jeden Aspekt unseres Gemeindelebens prägen. Daher pflegen wir ein Klima der Freundlichkeit und Offenheit, der gegenseitigen Annahme, des Humors und der Gastfreundschaft. Daher auch die drei Themen Gastfreundschaft, Annahme und Humor, die drei Predigtthemen, die wir jetzt daraus gemacht haben. Dabei liegen uns besonders jene Menschen am Herzen, die ein eher distanziertes Verhältnis zu Gott, Glaube und Gemeinde haben. Darum versuchen wir Besuchern und Neuen in der Gemeinde in besonderer Weise mit einem offenen Ohr und offenem Herz zu begegnen. Das ist das, was wir lernen wollen. Weil man das lernen kann, gibt es dazu ab dem 5. Juni ein Liebe-Lernseminar mit ganz vielen praktischen Übungen. Und vielleicht überlegen Sie mal, ob das nicht was für Sie wäre. Ein Hauskreis hat sich mittlerweile schon angemeldet, was ich ganz toll finde. Vielleicht haben andere Hauskreise auch dazu Lust. Bis dahin möchte ich Ihnen aber zwei konkrete Dinge mit auf den Weg geben. Wenn Gastfreundschaft tatsächlich ein spirituelles Erlebnis ist, weil Sie im anderen Gott entdeckt, dann nutzen Sie dies doch und nehmen Sie sich vielleicht einfach mal vor, so als spirituelle Übung für sich einmal im Monat Menschen einzuladen. Nicht nur Menschen, die Sie ohnehin schon kennen, Freunde und Bekannte, die man ohnehin gern einlädt, sondern vielleicht wirklich mal fremde Menschen. Menschen, die sie nicht kennen. Menschen, von denen sie vielleicht denken, dass sie es nötig haben könnten, dass ihnen jemand mal einen schönen Abend bereitet. Man muss dazu keinen großen Aufwand machen, man muss kein Vier-Gänge-Menü kochen, sondern es reicht wirklich, offen zu sein, den Raum anzubieten und sich auf eine neue Erfahrung einzulassen. Ich behaupte mal ganz kühn, wenn das nur ein Viertel der Menschen macht, die heute hier sind, dann sitzen wir nächstes Jahr mit doppelt so vielen Menschen hier, weil das wirklich eine Art und Weise ist, wie man Gemeinde aufbaut. Das Zweite ist, die meisten sind von uns in Hauskreisen. Öffnet eure Hauskreise, öffnen sie ihre Hauskreise. Sie sind das Beziehungsnetz der Gemeinde. Und in ihnen leben familiäre Strukturen. Dort gibt es Fürsorge, Seelsorge, gegenseitige Hilfe und Annahme und Unterstützung. Und über sie werden Menschen eingebunden. Aber es ist auch wichtig, dass die Hauskreise offen sind, dass immer ein leerer Stuhl dasteht, dass wir Menschen einladen und dass, wenn dieser Stuhl schon ein paar Wochen leer ist, wir uns wirklich fragen, wen können wir einladen, wer könnte noch Bestandteil von diesem Hauskreis werden. Ich bin am Ende der Predigt. Ein letzter Gedanke noch. Manchmal, wenn wir über so Themen wie Herzlichkeit predigen, sagt man uns, das ist ja nur Lebenshilfe und das ist ja gar nicht biblisch und jetzt kommt nur Psychologie oder sowas. Bei mir vielleicht auch mit Hintergrund. Das Wort Herzlichkeit kommt so in der Bibel nicht vor, das ist richtig. Aber es gibt ein anderes Wort und das Wort heißt einander. Es gibt über 100 Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen, was wir einander tun sollen. Ganz viele Sachen. Und ich finde, das ist so eine Umschreibung für unser neudeutsches Wort Herzlichkeit. Warum kommt das so oft vor? Weil Menschen an unserem Umgang miteinander Gott erkennen. Wir sehen jetzt eine kleine Präsentation, die dieses Wort einander in der Bibel ein bisschen darstellt.